Wahlkampf auf Prime News. Wen brauchen wir in der Basler Regierung? Bei uns kämpfen neue und bisherige im Podcast-Duell um ihre Stimme.
Ganz herzlich willkommen zum Wahlduell mit der Esther Keller und der Eva Biland, hier live aus dem Parterre One. Ich würde sagen, das sind mal Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, wir haben dann ein spannendes Gespräch. Es freut uns sehr, dass wir die GLP Bau- und Verkehrsdirektorin bei uns haben und die Herausforderin von der FDP, die Eva Biland, die gerne auch das Amt möchte übernehmen. Jetzt, bevor wir anfangen, übergebe ich für den Warm-up meinem Redaktionskollegen Claude Bieler, der ein paar Fragen mit Augenzwinkern stellt.
Frau Keller, was macht mehr Lust, Essen oder Joggen?
Essen.
Frau Biland, ich mache Taekwondo, weil ich...
Freude an der Jugendförderung im Sport.
Frau Keller, Netflix oder ein Beethoven-Strichquartett hören?
Ich bin ehrlich gesagt von beidem nicht so ein grosser Fan. Ich gebe es zu, lieber ein bisschen modernere Musik.
Frau Biland, Kunstmuseum oder Europapark?
Ganz klar Kunstmuseum.
Frau Keller, Musicaltheater oder Hallenbad?
Hallenbad.
Frau Biland, Ossobuco oder Tofu?
Ossobuco.
Frau Keller, Thomas Mann oder Sibylle Berg?
Thomas Mann.
Frau Biland, Nemo oder Red Hot Chili Peppers?
Red Hot Chili Peppers.
Frau Keller, von der Architektur her, der Neubau Kunstmuseum oder die Fondation Bayerler?
Fondation Bayerler hänge ich schon sehr dran.
Eva Biland, Annalena Baerbock oder Giorgia Meloni?
Gibt es noch eine andere Alternative?
Besten Dank.
Ich übergebe Christian. Ist immer spannend, was für Antworten kommen. Herzlichen Dank, Claude. Noch ganz kurz, mein Name ist Christian Keller und ich freue mich, das Gespräch zu moderieren. Ein ganz kleiner Disclaimer. Ich bin jetzt einfach oft gefragt, darum als Anmerkung, nein, ich bin nicht mit der Esther Keller verwandt. Und ich bin auch nicht in der GLP, ich bin generell als Journalist nicht Mitglied von einer Partei und darum völlig unbefangen, offen und objektiv, neutral, bereit für das Gespräch. Gut. Frau Biland, erste Frage an Sie. Heute Medienmitteilung vom TCS. Man startet eine gross angelegte Petition zum Protestieren gegen die geplante Parkplatzgebührenerhöhung in Basel-Stadt, wo ja doch einen ziemlich heftigen Aufschlag von bis zu 170% vorgesehen. Meine Frage an Sie. Aus einer liberalen Sicht muss man doch eigentlich sagen, wenn der Raum immer enger wird und jemand den Raum beansprucht, dann ist es ja eigentlich logisch, dass wenn ein Audi, und so ist es ja vorgesehen, mehr Platz braucht, dass ja logischerweise auch der Preis muss steigen. Was in dieser Überlegung von der Basler Regierung stimmt nicht?
Was nicht stimmt, ist für mich die Ausgangslage. Wir haben ganz einen schlechten Leistungsausweis bei uns im Kanton, was den Parkraum betrifft. Wenn man mal schaut, im Vergleich mit anderen Städten, Basel-Stadt hat 41% von allen immatrikulierten Autos brauchen so eine Anwohnerparkkarte. In Luzern sind das nur 9%, in Zürich sind das 24%. Also andere Städte machen da irgendetwas Besseres mit dem Angebot. Und wenn wir das Angebot hätten, wäre auch irgendwie das Bedürfnis nach diesen Anwohnerparkkarten geringer. Also irgendwie müssen wir uns da überlegen, wie helfen wir uns dem Problem? Machen wir mehr Quartierparkings oder sonst? Aber es braucht generell, ich denke, es braucht Parkraum. Für mich ist das keine Debatte, ob man jetzt vierrädrig oder zweirädrig unterwegs ist. Ich glaube, das Bedürfnis nach Mobilität besteht so oder so. Aber man muss schauen, dass eben der Platz vorhanden ist. Und so ein bisschen mit dem Verursacherprinzip bin ich so ein bisschen nicht ganz einverstanden, weil in anderen Bereichen machen wir das ja gar nicht. Also, es ist ja dann auch nicht so, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt vier Kinder hätte, muss mehr Gebühren zahlen, weil ich einen Spielplatz mehr aufbrauche auf allem Ende, als wenn ich jetzt nur ein Kind oder kein Kind hätte.
Aber für die Wohnung schon.
Aber
für die Wohnung müssen Sie mehr zahlen.
Oder Gesundheit, das ist ja auch so ein Thema, Verursacherprinzip. Stell dir mal vor, wir müssen in der Gesundheit nach Verursacherprinzip mehr Prämien zahlen, wenn man irgendwie raucht oder ein Glas Wein zu viel trinkt. Also ich glaube, da kommen wir auf ganz heikles Terroir.
Gut, wieder Ed.
Ja, das sehe ich natürlich komplett anders. Also der Grund, wieso Basel so deutlich mehr Parkplätze hat auf öffentlichem Grund, ist eigentlich relativ einfach. Wir haben im Gegensatz zu ganz vielen anderen Kantonen haben wir keine Erstellungspflicht für Tiefgaragen. Also wenn man ein Haus baut, muss man nicht wie andere Städte einen Tiefgaragenplatz bauen. Und ganz ehrlich, ich glaube, das wird langfristig für uns ein Segen sein, weil wir werden sehen, dass in ein paar Jahrzehnten der Bedarf nach Parkraum wirklich deutlich wird zurückgehen. Und ich finde es ein bisschen eine komische Argumentation. Also heute haben wir gleich viele öffentliche Parkplätze praktisch wie Bäume, öffentliche Bäume, und beide nehmen etwa gleich viel Platz in Anspruch, und wir wissen, wir möchten diesen Platz für anders benutzen. Und gerade weil wir so viele öffentliche Parkplätze haben, müssen wir doch dringend etwas machen. Bei der letzten Erhöhung der Parkkartengebühren ist die Nachfrage um 10% zurückgegangen. Also es ist ein ganz wirksames Mittel, dass eben weniger Leute auch Parkraum beanspruchen. Und darum ist es wirklich das richtige Mittel, um den Platz für anders können zu brauchen. Und vielleicht noch ein Argument. Ich begreife auch nicht. Also im Moment sind es eigentlich staatlich subventionierte Flächen. 280 Franken im Jahr. Eine Boulevard-Gastronomie zahlt viel mehr für die gleiche Fläche. Das finde ich persönlich wirklich nicht fair.
Das ist die Grundsatzfrage. Frau Bieland, was sagen Sie zu dem?
Also für mich geht das gar nicht auf, muss ich sagen, weil ich finde, eine Boulevard-Gastronomie kann man als solches nicht vergleichen. Und also ich habe Mühe mit dem Vergleich irgendwie, muss ich wirklich sagen.
Gut, was mich noch interessieren würde, Frau Keller, wir haben in einer Platzrecherche können lesen, dass der Preisüberwacher gar keine Freude hat an dieser Erhöhung. Er hat Ihnen empfohlen, dass man das nicht macht. Und das ist eine Empfehlung gewesen, wo man der Basler Öffentlichkeit dann auch noch vorenthalten hat. Da habe ich eigentlich zwei Fragen. Warum haben Sie das vorenthalten? Ist das so die Art von Regieren im Baumverkehrsdepartement? Und das Zweite ist, wenn sogar der Preisüberwacher sagt, das könnten Sie nicht machen. Wieso machen Sie es denn?
Also auf die erste Antwort. Ich glaube, wichtig ist, dass die Empfehlung vom Preisüberwacher der Behörde vorliegt, die entscheidet. Und abschließend entscheidet in diesem Moment die Regierung. Wenn es zuhanden vom Parlament gegangen wäre, dann hätte das Parlament das müssen wissen. Ich bin aber mit Ihnen. Wir hätten das von Anfang an transparenter machen sollen. Wir haben im Regierungsbeschluss geschrieben, es gibt Empfehlungen vom Preisüberwacher, aber wir hätten von Anfang an, dann hätte es die Diskussion gar nicht gegeben. Weil, was auch wichtig ist, und da komme ich zu Ihrer zweiten Frage, der Preisüberwacher hat ganz eine andere Logik. Er sagt, wie auch die Dienstleistung muss quasi beim Staat, wo das die Parkkarten ausgibt und das Putzwägele, wo die öffentliche Fläche putzt, das muss deckt sein. Aber der Boden hat in einer Stadt doch einen politischen Wert. Wir streiten uns ständig um Platz. Die einen wollen einen Veloweg dort, die anderen wollen einen Baum dort, die dritten wollen eine Boulevard-Gastronomie dort. Also das hat doch, der Boden hat einen politischen Wert. Und das blendet der Preisüberwacher aus, und das hat die Regierung, die Gesamtregierung, anders erachtet.
Gut, gehen wir weiter, streiten wir weiter. Frau Bieland, Sie haben in einem Interview mit Prime News gesagt, Ihr Anspruch ist es, den Leuten das Leben einfacher zu machen. Das wäre Ihr Ziel in der Basel-Regierung, und Sie haben dann ausdrücklich sich bezogen auf das Bau- und Verkehrsdepartement, und Sie haben gesagt, dort gibt es am meisten Überregulierung. Können Sie das bitte ein bisschen konkretisieren? Was meinen Sie mit dem?
Ich hätte jetzt den Anspruch an mehr Effizienz, muss ich sagen, im Bau- und Verkehrsdepartement. Vor allem auch im Baudepartement. Es geht auch so ein bisschen um die ganzen Baubewilligungsverfahren, wo ich denke, könnte man wirklich noch effizienter machen. Ich glaube, du bist da Chefin von einem ganz guten Team und von guten Abteilungsleitern, und einen guten Job machen. Aber was mich an mich stört, ist, dass so zum Beispiel die verschiedenen Rückmeldungen an die Bauherren nicht konsolidiert zurückkommen. Das ist ein riesen Problem für einen Bauherr oder für eine Gemeinde, die bauen will, dass dann irgendwie zwei Amtsstellen sich nicht einig sind, was legitim ist, aber dann sollen sie doch das bitte vorher klären, bevor dann eben die Auflagen am Bauherr gehen. Weil das gibt Verzögerungen, das kostet Geld, das ist schwierig. Also ich denke, da könnte man da garantiert sicher etwas machen. Ja.
Also wenn ich Sie richtig verstanden, wenn Sie ins Amt würden kommen, dann wäre das bei Ihnen das Oberste. Sie würden das angehen.
Das wäre eine von diesen Massnahmen gegen die Überregulierung. Mhm. Es gibt sicher noch andere. Ich finde es zum Beispiel gut, wenn man würde beim Bau- und Bewilligungsverfahren könnte zeitnäher in dem Sinne eine Publikation machen. Weil was ja auch immer wieder mehrmals durch die Schleifen geht bei diesen einzelnen Amtsstellen, ist dann eben, wenn nach der Publikation dann noch Einsprachen kommen, dann geht wieder das gleiche Projekt durch alle Amtsstellen. Und Basel-Land macht das, glaube ich, ein bisschen geschickter und ein bisschen zeitnacher. Also das wäre auch etwas, wo ich zumindest würde probieren, dass man da eine gewisse Effizienz an den Tag legen könnte.
Genau, mehr Effizienz. Sie haben 4 Jahre Zeit gehabt, jetzt heisst es, es ist nicht so erfreulich.
Also in diesem Punkt bin ich absolut einig mit Eva. Das ist tatsächlich etwas, das wir ganz, ganz dringend verbessern müssen. Ich glaube, es sind wie zwei Sachen zusammengekommen. Ich möchte jetzt auch nicht zu lange ausholen, aber ich glaube, die sich mit dem Thema beschäftigen, die wissen das auch, weil es schon sehr viele auch Interviews zu diesem Thema gegeben hat. Wir haben wirklich eine absolute personelle Krise 2022 auf dem Bauinspektorat. Es haben viele erfahrene Leute gekündigt oder sind pensioniert worden. Und am Schluss sind noch drei Bauinspektoren operativ gewesen für 1500 Gesuche pro Jahr. Jetzt kann man sich noch etwas ausrechnen, wie viel Zeit die noch haben für das einzelne Dossier. Und das war wirklich eine absolute Krise gewesen. Wir haben dann schnell reagiert. Wir haben jetzt, ich kürze jetzt ab, aber wir haben Dossiers umverteilt, Leute wieder eingestellt. Und die Leute brauchen jetzt einfach Zeit, um wieder sich einschaffen. Ich glaube, das ist das eine. Das zweite ist, dass es wirklich etwas ist, was in der ganzen Schweiz beobachtet wird. Die Regulierungen nehmen zu. Klimaschutz, ganz viel, oder auch Lärmschutz und so weiter. Das nimmt zu. Und das Korsett im Bauen wird immer enger. Und das ist etwas, was ich jetzt angepackt habe. Ich habe einen runden Tisch vor einem Jahr ins Leben gerufen mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Branche. Das ist wirklich etwas, was wir anschauen müssen, dass wir es schaffen. Es nehmen die Gesetze nehmen zu und es wird wieder zunehmen im Rahmen des Klimaschutzes mit dem Netto-Null-Ziel. Also wir müssen wieder einfacher werden. Und last but not least, wo ich nicht zufrieden bin mit mir, da bin ich auch ganz transparent, ich wollte in diesen 4 Jahren das komplett digitale Bauverfahren einführen und es gelingt uns erst nächstes Jahr. Das ärgert mich, das hätte ich dieses Jahr spätestens schaffen.
Also das klingt nach der Wahl.
Das klingt nach der Wahl, richtig.
Gut, jetzt, oder einfach so als Laie von außen fragt man sich dann schon amigs irgendwie die Absurdität, die kann man doch schneller abstellen. Warum immer runde Tisch? Es geht doch viel schneller. Ein Beispiel von einem Gewerbetreibenden, der sich in der Basel-Zeitung geäussert hat. Er hat gesagt, wenn ich einen einfachen Velo-Unterstand bauen möchte, dann muss zuerst einmal die Stadtgärtnerei und das Bauinspektorat das anschauen, dann die kantonale Denkmalpflege und dann noch, das habe ich gar nicht gewusst, dass das gibt, Gartendenkmalpflege auch noch. Das sei der mindeste Umfang. Und das ist meine Frage nochmal an Sie, die jetzt 4 Jahre an dem Amt sind. Sie könnten doch morgen kommen und sagen, aufhören mit dem, das reicht jetzt, Bauinspektorat fertig.
Also nein, das ist definitiv nicht so. Das meiste, was Sie jetzt erwähnt haben, hat eine gesetzliche Grundlage dahinter. Also das sind Gesetze, wo die Fachstellen, und es sind übrigens noch viel mehr, sind Dutzende Fachstellen. Also schauen Sie mal in so einem Bauentscheid. Ja, es sind sicher noch mal mehr, bin ich überzeugt. Und da kann man sich jetzt schon darüber lustig machen. Aber faktisch ist, ich nehme jetzt ein Beispiel für den Velounterstand. Wir müssen kontrollieren, kann die Sanität und Rettungsfahrzeuge weiterhin zufahren, wenn sie es dort bauen. Dürfen sie dort den Boden versiegeln? Ich erinnere an das Stichwort Steingärten. Es gibt schon eine Tendenz, die Vorgärten zu versiegeln. Und jetzt kann man sich über die eine Bestimmung lustig machen oder halt sehen, wir haben eine Gesellschaft, die viel reguliert hat, auch zum Guten. Beispielsweise haben wir die höchste Dachbegrünung quasi weltweit von der Quote her, das ist eine Regulierung. Da müssen Sie ab 10 Quadratmeter das Dach begrünen. Wenn Sie 10 Quadratmeter Dach neu haben, denken Sie, es kann doch nicht wahr sein. Aber in der Summe macht es eben etwas aus. Also ich glaube, da müssen wir schon auch uns ehrlich in die Augen schauen und sagen, es ist nicht nur ein Thema vom Vollzug, auch, aber nicht nur. Wir haben die Gesetze auch geschaffen mit einem Anspruch.
Frau Biland, das heisst ja eigentlich, wenn Sie ins Amt kommen, können Sie gar nicht ändern. Wie sehen Sie das jetzt?
Das glaube ich nicht, nein. Ich denke tatsächlich, eben wie gesagt, es ist sicher ein gutes Team. Das mit dem Fachkräftemangel, das merke ich in meinem Beruf auch. Ich glaube, das ist in jeder Branche ein Riesenthema. Aber die Vermittlung, glaube ich, zwischen Bevölkerung und dem Departement, das finde ich glaube, ganz, ganz wichtig. Und gerade wenn wir es haben vom Thema Baustelle. Ich meine, wir haben so viele Baustellen. Wir haben das Wellen, ist klar. Klimaschutzziele und. Aber ich glaube, die Bevölkerung, wo sie zum Zeitpunkt, wo sie abgestimmt hat, hat glaube ich, nicht sich vorstellen können, was es jetzt wirklich heisst in Realität, was jetzt abgeht und dann noch die nächsten paar Jahre abgeht. Aber und ich glaube, das ist so ein bisschen die Aufgabe dann auch als Departementsvorsteher. Ich sage jetzt nicht, dass du das nicht erfüllt hast, aber das ist ganz
aber was würden Punkt. Sie denn, da wir ja im Wahlkampf sind, was würden Sie denn anders machen als Esther Keller? Was wäre denn was ist Ihr Angebot an die Wählerschaft, um so etwas zu korrigieren, dass es eben weniger Bürokratie gibt?
Also wie gesagt, eins von diesen Zielen wäre wirklich, dass wenn schon weniger Leute rum sind, weniger Fachkräfte rum sind, dass man das Verfahren mit der Publikation schneller machen könnte. Dass man wirklich bei einer Baueingabe-Publikation macht, dass man eine Beurteilung von einem Projekt, da kann man gewisse Sachen vordefinieren, man kann mal schauen, stimmt die Baulinie, stimmt die Kubatur, stimmt der Aussenraum, stimmt die Schmutzwasserberechnung. Das sind einmal Sachen, die man relativ rasch könnte, sage ich jetzt mal, bestimmen. Und dann der ganze Innenausbau und eben dann all die Auflagen fürs Flachdach und so, das kann ja dann sekundär in einem längeren Verfahren passieren. Für das hätte man dann mehr Zeit und kann auch warten, bis die Einsprache kommt. Ich glaube, wenn man dort ein bisschen flotter unterwegs sein kann, wäre schon mal etwas geschenkt.
Also ich möchte vielleicht schnell etwas auf etwas eingehen, was Sie vorher gesagt haben, von wegen, ja, Sie haben jetzt gesagt, ja, Frau Wieland, können Sie nichts machen, was sagen Sie da dazu? Also ich sage überhaupt nicht, man kann nichts sagen. Ich sage nur, man kann es sich nicht so einfach machen, dass man sagt, ah, ich fange morgen an und streiche da so 5 Sachen, die mir nicht passen. Mhm. An den Gesetzen, da müssen Sie zurück ins Parlament, aber wir scheuchen uns überhaupt nicht vor dem Weg. Darum haben wir den Runden Tisch ins Leben gerufen, weil das, was wir herausfinden, und das machen wir sehr sorgfältig mit Leuten aus der Branche, ist, wo drückt es denn wirklich? Und ich habe einen Punkt, wo es wirklich drückt. Und das ist heute, wenn Sie wollen umbauen, müssen Sie Neubaustandards erfüllen nachher. Beim Lärmschutz, bei energetischen Sanierungen und. Und das hindert heute Leute vom Sanieren, das halten sie ab. Und das konkret beispielsweise sind wir jetzt am Untersuchen und da werden wir auch wieder Vorschläge machen ans Parlament, was man dann eigentlich muss vereinfachen. Und was in unserer Kompetenz war, ist beispielsweise etwas, was wir schon angepasst haben, weil das ist tatsächlich in unserer Kompetenz war, das ist Bagatellgrenze für Erdbebenertüchtigung. Auch das ist etwas, was schnell teuer geworden ist und das haben wir relativ rasch geändert.
Ich würde gerne noch einfach eine Frage zu diesem Thema stellen. Die Profis haben sich ja auch geäussert. Ingenieur und Architektur, Architektenverein, hat in einer Umfrage sich sehr negativ geäussert, was das Thema Baubewilligungen anbelangt. Man hat geredet von Inkompetenz und es geht viel zu langsam. Da ist die Frage, ja, vielleicht auch berechtigt, greifen Sie zu wenig durch bei Ihren Leuten?
Nein, auf keinen Fall. Wir haben wirklich, also ich habe sehr viel Zeit investiert, wo die Krise im Bauinspektorat entstanden ist. Wir haben geschaut, dass wir rasch wieder an die Leute kommen, auch rasch können Stellen beantragen, um das Team zu verstärken. Und die Umfrage beim SIA ist übrigens für uns auch nicht überraschend gekommen, weil wir haben ja selber, wir reden ja mit vielen Architekten, wir haben gewusst, dass unsere Erfüllungsfrist zurückgeht. Also das ist wirklich ein Problem.
Ich frage noch anders, Frau Wieland, würden Sie bei Chefbeamten personelle Wechsel vornehmen, nachdem so etwas jetzt gekommen ist? So ein Umfrageergebnis?
Ich glaube nicht, dass es an der Einzelnen liegt, die dann in ihrer Profession quasi tätig sind. Ich glaube, es geht mehr um die Koordination zwischen den einzelnen Amtsstellen.
Gut, dann würde ich gerne eine Lesfrage jetzt integrieren. Ich finde, das ist noch ein interessanter Vergleich. Mal schauen, was jetzt als Antwort kommt. Jemand hat uns geschrieben, ihm falle ich auf, wenn Roche einen Turm baut, dann geht das immer relativ schnell. Hingegen die Baustellen vom Kanton, die gingen ewig. Sind wir als Kanton ein zu netter Auftraggeber? Wer möchte die Frage zuerst beantworten?
Ja, also da kann ich nur sagen, ich habe in der Privatwirtschaft mit Bauen zu tun gehabt und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es gibt dort auch immer wieder Probleme und auch Verzögerungen und auch Mehrkosten. Aber das ist jetzt nicht etwas, wo man dann gerade vorne in einer Medienmitteilung schreibt. Das habe ich wirklich heute noch mitbekommen. Was beim Staat ganz klar anders ist, sind die ganzen politischen Prozesse vorher. Also wir gehen mit dem ersten Aufschlag, gehen wir ins Parlament, diskutieren das, beholen dann nur den Kredit zum Projektieren, gehen wir nochmal zurück, dann holen wir den Baukredit und bis dann geht recht viel Zeit ins Land. Und dann müssen sie eigentlich schon wieder anpassen, weil das Projekt schon wieder 5 Jahre alt ist. Und daraus entstehen dann häufig, zum Beispiel, ich berufe mich jetzt auf das Naturhistorische Museum Staatsarchiv, dann passiert das, was dort passiert. Man merkt, oh, jetzt ist schon wieder 7 Jahre her, wir brauchen mehr Arbeitsplätze. Und wenn es nur 10 sind, und das macht es dann halt nochmal, dann muss man nochmal ein bisschen mehr Geld holen, geht ein paar Monate länger, aber man muss das wieder absegnen lassen. In der Privatwirtschaft längt es, wenn das Management sagt, wir wollen das. Und dann zahlt man 1 Million mehr und man baut das und das ist überhaupt kein Thema.
Sind Sie mit dieser Beurteilung so einverstanden, Frau Wieland?
Ja, ich bin größtenteils sehr einverstanden mit dem. Ich sehe noch ein weiteres Problem, ein bisschen beim Vergabemodus, den wir haben. Also das ist als Privaten auch ganz eine andere Sache. Als Privater bin ich interessiert, dass ich mir Qualität einkaufe, und auch wenn es ein bisschen etwas kostet. Und ich glaube, beim Staat, das ist wirklich das Problem, dass man oft einfach den günstigsten nimmt und dann aber nicht immer am besten bedient ist. Und da sehe ich ein Riesenproblem. Hat sich schon bessert. Ich glaube, es sind jetzt auch mehr Kriterien, die da bewertet werden. Aber das ist etwas, das für mich auch falsch läuft. In dem
also das Ausschreibungsverfahren würden Sie
ja, richtig, ja.
Anders gewichten? Dass nicht nur der günstigste Zuschlag
genau, man hat das ja früher übrigens auch gemacht. Es hat ja Zeit gegeben, wo man quasi den günstigsten mal per se sowieso sofort rausgestrichen hat. Und den teuersten auch, weil man gewusst hat, irgendwo in der Mitte ist wahrscheinlich dann eben der realistischste Preis. Und ich bin überzeugt, dass man sich mit dem auch so die verschiedenen Mehrkosten, die wir jetzt haben, bei diesen Grossprojekten, könnte sparen.
Also das Ausschreibungsverfahren, hast du völlig recht, ist tatsächlich etwas, wo A, wahnsinnig viel Zeit braucht und zweitens, das ist das nächste Problem, wo internationale Kriterien muss entsprechen. Also wir können jetzt gar nicht, sogar wenn ich würde sagen, morgen, ehrlich gesagt, Preis finde ich, sollte nur noch 20% vom Kriterium sein und bisherige Erfahrungen 50, wir dürfen das gar nicht verändern. Also das sind wirklich Kriterien, die vorgegeben sind, Teil international, Teil national. Also das ist sehr ein enges Geflecht. Ich glaube aber, wir haben Weg gefunden, damit umzugehen. Aber es macht uns nicht schneller, überhaupt nicht.
Gut, dann mal ein bisschen das Thema ändern. Reden wir über die Energiewende, grosses Thema auch im Bau- und Verkehrsdepartement. Reden wir über die, ja, ich sage mal, umstrittene Solaroffensive, wo man viel darüber lesen kann, von der Basel-Regierung. Der Vorschlag lautet, dass wir ein Gesetz schaffen, das eigentlich alle verpflichtet, Solarpanels aufs Dach zu tun. Der Ansatz, dass man das muss machen, wie finden Sie den, Frau Bieland? Was sagen Sie zu dem?
Ja, der tut mir natürlich weh als Liberale, das ist klar. Für mich ist das kein Muss. Für mich wäre es wichtig, dass man wirklich dort optimiert, wo man grosse Flächen zur Verfügung hat. Ich mache jetzt eines der besten Beispiele. Wir haben ja das grösste Bauwerk quasi im Kanton, ist ja der Grischonenturm von der Höhe her. Und den hat man vor ein paar Jahren hat man den mit Solarpanels bestückt. Und kann dort relativ viele Häuser, eigentlich eine ganze Villa mit dem Strom versorgen. Das sind für mich ganz wegweisende Projekte im Kanton, dass man eben die Liegenschaften, die grosse Flächen haben, dass man dort in die Offensive geht. Aber ich bin dagegen, dass man den Einzelnen, der immer mehr Verpflichtungen bekommt mit seinem Eigentum, dass man den quasi dem das aufdruckt.
Also wenn Sie jetzt in der Regierung gesehen wären, hätten Sie sich da dagegen gestellt?
Ja.
Klar, es gibt auch einen Beschluss. Jetzt heisst es ja Grün-Liberale. Und jetzt kommt so ein Rotschlag, der eigentlich auf Zwang setzt. Warum?
Also du müsstest jetzt meinen Amtskollegen fragen, Kaspar Sutter, der federführend ist in diesem Dossier, nicht mich. Das ist jetzt ein bisschen
das falsche Departement. Ich meine, das betrifft natürlich auch das ganze Bauwerk.
Ich beantworte Ihnen gerne Fragen, aber federführend ist das Amt für das AUR, respektive das WSU von Kaspar Sutter. Also was ich dazu sage, ist ganz klar, wir haben einen parlamentarischen Auftrag bekommen dazu, das zu machen. Und der ist verbindlich und wir haben das ausgeschafft. Ich glaube, auf was wir jetzt müssen Sorge geben, und das sind ja die Stimmen, die jetzt gekommen sind im Sommer, wo sagen, Achtung, es hat dann doch auch eine Veränderung auf Stadtbild, beispielsweise wenn man bei der Fassade geht, Photovoltaik machen. Also die Leute sagen natürlich auch, es ist ein bisschen Widerspruch, sonst sind wir sehr sorgfältig mit dem Stadtbild und da werden wir jetzt plötzlich offensiv. Aber wie gesagt, für Details dürfen Sie dann gerne mit dem Kaspar Sutter diskutieren.
Er ist schon da gewesen, wir haben schon gefragt. Aber es geht mir gar nicht um das, es geht mir um eine Grundhaltung, die mich interessiert. Was glauben Sie denn jetzt nach 4 Jahren der Regierung? Gerade wenn es den Klimawandel anbelangt und ja, man hat gesagt, 2037 ist netto null in Basel, muss erreicht sein. Funktioniert es mit Anreiz oder braucht es eben Zwang?
Ich bin überzeugt, dass wir ganz, ganz viel können über Anreiz lösen und eben über Lenkung. Parkkartengebühren ist eins davon. Es wird aber auch Sachen brauchen, wie beispielsweise Grenzwert für Treibhausgasemissionen beim Bauen. Weil bisher sind die Sachen, ich sage jetzt die externen Kosten, auch einfach überhaupt nicht eingepreist gewesen. Abreissen und neu bauen ist einfach die günstigste Alternative gewesen. Und neu wird es sicher Wert geben, wo, wenn sie mehr CO2 brauchen als einen gewissen Grenzwert, wir müssen jetzt schauen, was Sinn macht, dass man dann halt eine Lenkungsabgabe muss zahlen. Und das kommt wahrscheinlich in einen Topf, wo dann wieder umweltfreundliche Sachen zugutekommt. Das ist eine Lenkungsabgabe, die es bisher so nicht gegeben hat, aber die wir unbedingt brauchen, um das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Und die Mehrheit der Bevölkerung hat sich deutlich ausgesprochen für das Netto-Null-Ziel.
Herr Bieland, wie sehen Sie das?
Ich sehe viel, viel mehr Potenzial mit positiven Anreizen. Ich denke, man kann nicht immer mit Verbot oder Auflagen. Ich denke, es wäre tatsächlich möglich, noch mehr Anreize zu schaffen. Unser System beruht also auf ganz altmodischen Mechanismen. Ich mache jetzt ein Beispiel mit dem Pendler. Also eigentlich der nachhaltigste Bürger ist ja der, der am gleichen Ort schafft, wie er wohnt. Das wird ja überhaupt nicht gefördert bei uns in der Schweiz. Also bei uns darf man Pendler kosten, Spesen darf man abrechnen, für die Steuern abziehen. Das sind so alte Mechanismen, die vielleicht vor 30, 40 Jahren noch irgendwie interessant gewesen sind. Aber vielleicht wäre es auch mal an der Zeit, dass man so Sachen überdenkt.
Gut, machen wir einen Themawechsel, gehen wir zu einem anderen Thema, das in der Stadt viel diskutiert wird. Das Thema Begrünung, jetzt gerade, was es so heiß ist. Sie haben an Ihrem Wahlkampf-Event gesagt, dass Sie mit Sonnensegel, Baumtöpfen und Sprühnebel grossen Erfolg im Zusammenhang mit der Begrünung erreicht haben. Sind Sie mit dieser Beurteilung von Esther Keller einverstanden, wenn Sie durch die Stadt laufen? Sehen Sie es auch so?
Ich finde, das ist noch schwierig, jetzt eine Bilanz zu ziehen. Und ich finde es auch noch schwierig, ob da wirklich wie viel Wirkungswahrheit und Kostenwahrheit dahinter ist. Ich weiß es nicht, da bist du näher dran. Ich finde es manchmal, macht mir ein bisschen Mühe, so ein bisschen die Relativitäten zwischen den einzelnen Bemühungen eben so um das Klima, Naturschutz, finde ich ganz, ganz wichtig. Also wir haben zum Beispiel in unserem kleinen Stadtkanton, wir haben ja nicht viel Waldfläche. Aber jetzt gerade in der Landgemeinde hat es Waldfläche. Ich mache jetzt nur ein Beispiel. Ein Hektar Wald, sagt man ja, tut 6 Tonnen CO2 binden. In Bettigen zum Beispiel hat es 100 Hektar Wald. Also das sind 600 Tonnen CO2, die man dort binden können. Und Bettigen bekommt vom Kanton eine Summe von knapp 1 Million Franken für den Unterhalt von dem Wald. Und wir reden aber von einer Globusbegrünung von 3,2 Millionen. Also das sind einfach so Sachen, wo ich mich frage, was nutzt jetzt der Natur besser?
Also Verhältnismäßigkeit auch, wenn es ums Geld geht.
Ja, also ich glaube, was wichtig ist, dass Menschen hier vor Ort Bäume wollen. Und sie haben jetzt ein bisschen provokativ gesagt, ich habe angekündigt, das seien meine 3 Massnahmen gegen Hitze. Das ist natürlich ein bisschen verkürzt, das dürfen sie natürlich. Aber ja, wichtig ist...
Das ist so geschrieben worden in den Medien, da muss ich darauf gehen, dass es stimmt.
Ich glaube, was wichtig ist, es sind 2 Ebenen, die wir angesetzt haben, respektive eigentlich haben wir auf allen Ebenen angesetzt. Das Stadtklimakonzept ist wirklich behördenverbindlich geworden, im 21. Das bedeutet, das klingt immer so abstrakt, und darum muss ich dann konkrete Beispiele bringen. Das bedeutet, dass wir alle planenden Instanzen beim Kanton verpflichtet haben, den Grünanteil zu erhöhen bei Projekten. Wo wir früher noch vielleicht 7% in eine Strasse hineinbekommen haben, bekommen wir heute bis zu 30. Und das fließt jetzt in alle Planungen ein. Aber das geht, wir haben vorher über die langen Planungs- und Realisierungszeiten geredet, das können wir jetzt langsam mit gewissen Strassen, ich weiß nicht, vielleicht wohnt jemand von euch in der Nähe, Therwiler Strasse, Paulusgasse, wo wir 29 Bäume können realisieren, das können wir noch bei Strassenzügen realisieren, aber das ist noch nicht gebaut. Und darum haben wir parallel beim Parlament für 9 Millionen Franken insgesamt so mobile Massnahmen in den Quartieren beantragt und das Geld gesprochen bekommen. Und zwar ganz einfach, weil Quartiere darum gebeten haben. Quartiere haben gesagt, hey, meine Strasse kommt mit der Fernwehr am 1.2037, können so temporär etwas machen. Und es ist ein grosser Wunsch. Und man sieht es, glaube ich, jetzt auch beim Bankverein. Ich weiss nicht, ob sie letztens vorbeigelaufen sind. Dort sitzen immer Leute auf diesen Bank. Also die mobilen Massnahmen, wenn sie grosszügig sind, da haben wir auch dazugelernt, wenn sie grosszügig sind und wirklich ansprechend, dann nutzen das die Leute extrem gern.
Möchtest du noch etwas beifügen?
Nein, außer dass ich die Sitzgelegenheit auch gerne nutze. Die sind wirklich top.
Gut, dann würde ich aber gerne, jetzt, bevor wir nachher die Diskussion öffnen, hier gerade noch einen Punkt aufnehmen, weil es ist eine Frage genau zu dem, wo Sie jetzt angetönt haben, nämlich Paulusgasse und Therwilstrasse. Da hat uns jemand gefragt, wie ist jetzt das, wenn in der Anwohnerschaft 50-50 Meinung besteht. Die einen finden das gut, wenn sie das machen, und es würde bedeuten, dass eben 20-30 Parkplätze wegkommen. Und die andere Hälfte sagt, nein, das wollen wir nicht. Was machen Sie denn? Und ich finde den Schluss noch amüsant. Danke für nicht ausweichen bei dieser Frage.
Ich glaube, da muss man ganz realistisch sein. Wenn die Person einen Einspruch macht, dann prüfen wir sie. Aber es ist schon so, wir werden mit der Fernwärme, auch diesen Auftrag haben wir vom Parlament bekommen, es entspricht auch der Stossrichtung, es werden noch Parkplätze wegfallen für Begrünungen. Und zwar einfach, weil wir schon mehrere Aufträge für das bekommen haben, unsere ganzen verkehrspolitischen Abstimmungen 2020, mit Zusammenfahren wir besser, aber auch Parkkartengebührenabstimmung 2021, Klimaabstimmung 2022. Also es hat alles immer uns Auftrag geben in die Richtung, es entspricht der Mobilitätsstrategie der Regierung. Also die Personen müssten einsprechen gegen das konkrete Projekt, und sonst würden wir es bauen.
Wie wäre es bei Ihnen, wenn Sie Bau- und Verkehrsdirektorin wären?
Ich würde schauen, dass man beim Entdichten quasi vom Boden kann trotzdem den Parkraum belohnen. Also Luzern macht uns das auch, glaube ich, gut vor. Die dürfen auch entdichten und stellen aber dann nachher wieder die Autos drauf, obwohl es dann irgendwelche Rasengittersteine sind oder so etwas. Also ich denke,
aber in dieser Variante sind ja keine Autos mehr rum, wenn ich es richtig verstanden habe. Also
Ihnen
sind ein paar Plätze weg.
Ich bin nicht ganz sicher, es ist, glaube ich, eine Mischung aus beidem. Aber das, was du ansprichst, das gibt es tatsächlich auch. Und das machen wir auch an gewissen Orten, dass man einfach entsiegelte Parkplätze. Aber sind wir ganz ehrlich, die meisten Anwohner wollen nicht entsiegelte Parkplätze. Die wollen Bäume vor dem Haus. Und das ist ein riesen Unterschied.
Darf ich noch ergänzen? Ich finde einfach, die Herwilerstrasse ist so eine schöne grüne Strasse. Also ich will schauen, dass die Parkplätze dort bleiben. Weil sonst ziehen nämlich die Leute allenfalls weg. Und dann haben wir dann ein anderes Problem in der Stadt Basel.
Ja, ich höre wirklich anders. Ich muss ganz ehrlich sein, es ist ein Thema, das die Leute extrem häufig an mich herantragen. Und der Aufschrei, vielleicht magst du dich erinnern, ich glaube, letzte Sommer haben wir irgendwie einen Strass, wo wir im Rahmen der Fernwärme wirklich nur das Nötigste gemacht haben, wieder zugemacht haben. Der Aufschrei war dann riesig, weil die Leute gesagt haben, hey, jetzt haben wir Strass aufgemacht, machen den Baum rein. Also da sind schon sehr viele Leute, die sind im Moment wahnsinnig betroffen von dieser Hitze und wünschen sich eine Umkehr.
Aber die Kritiker sagen ja dann eigentlich, das sind aber die Leute, schreien. Das heisst nicht, dass es die Mehrheit ist. Oder wie sehen Sie den Punkt?
Nein, also wenn Sie wirklich, ich denke, da können Sie mit vielen Menschen schwätzen. Die Hitze in der Stadt, wohnen Sie in der Stadt?
Ja, also das kommt ein bisschen davon, ob ich als Stadt zählt. Aber
nein,
das
zählt nicht. Ich glaube, wenn Sie mal wie ich im Gundeli in einer Dachwohnung gelebt haben, dann wissen Sie, dass in Hitzesommer die Räume kühlen nicht mehr ab. Also das ist wirklich ein Bedürfnis und wir müssen uns rüsten für trockenere und wärmere Sommer. Und das ist ein hohes Bedürfnis der Bevölkerung.
Gut, also dann würden wir jetzt die Möglichkeit geben, im Publikum Fragen zu stellen. Bitte sagen Sie kurz Ihren Namen und dann Ihre Frage. Wir sind sehr gespannt, freuen uns auf Ihre Meinung. Wer möchte ich anfangen? Wer hat eine Frage? Ja, bitte. Also, das Mikrofon muss noch vom Klo bieren, sonst hört man sie gar nicht.
Mein Name ist Lilian Schär und ich möchte gerne wissen, ob noch abgesehen wird in der freien Strasse, ich wohne dort, ob es noch mehr Bäume und so Gelegenheit gibt zum Sitzen.
Ja, unbedingt. Das ist jetzt wirklich auch ein bisschen ein Versuch gewesen mit diesen grosszügigeren. Wir haben ein Modell wollen entwickeln, das A hebt und B, es hat ein Rechtsgefälle in der freien Strasse. Das heisst, wir haben ein spezielles Modell müssen entwickeln, dass es, damit es auch beim Bewässern, dass es quasi geht, oder? Also wir haben jetzt das Modell ausprobiert und das funktioniert sehr gut. Die Leute mögen es und wir werden mehr anstellen. Der Vorteil ist, dass sie eben mobil sind. Das heisst, wenn der Stadtlauf ist, wenn die Fasnacht ist, kann man es eben wegräumen. Mhm.
Dankeschön. Ja, bitte, weitere Frage im Publikum.
Daniel Schopp, jetzt fühle ich mich wie als Gast in der Gemeindeversammlung, dann darf man das Mikrofon auch nicht mit Hand nehmen. Aber ich bin auch Gemeinderat, ich habe selber das Mikrofon in Bettigen. Also, schnell eine Frage. Wir haben jetzt viel über Parkplatz geredet, über den Verkehr. Auch so ein bisschen haben wir gehört, dass wahrscheinlich die Autos eher verdrängt sollen werden durch die Stadt. Ich merke eine stetige Verlangsamung im Verkehr in der Region, egal wie man unterwegs ist. Das kann einerseits sein, dass wenn man von Bettigen auf Liestal am Arbeitsplatz fährt, dass ich dann geschlagene 60 Minuten mit dem ÖV brauche. Aber es ist auch eine Studie herausgekommen, zum Beispiel mit den Tramli, die sehr langsam fahren im einstelligen Bereich mit der Durchschnittsgeschwindigkeit. Was sind eure beiden Ideen oder Konzepte, bevor das Herzstück kommt, das erleben wir alle, ich weiß nicht, nicht mehr so aktiv. Was sind eure Konzepte bis dahin, dass wir den Verkehr beschleunigen können in der Region?
Dankeschön, darf ich zuerst das Wort Herr Biland geben?
Ja, dankeschön für die Frage. Ich denke, da gibt es gute Möglichkeiten, die jetzt also auch in Prüfung sind und es gewisse Pilotmodelle auch gibt. Es gibt ja so dynamische Lichtsignalanlagen zum Beispiel, die einen gewissen Verkehrsfluss garantieren. Ich finde, es gibt auch ganz spannende Studien übrigens von der ETH, die prüft, ob das in der Schweiz gangbar wäre, dass man im Einbahnsystem fährt, also dass man den Mikroverkehr vom Makroverkehr noch besser trennt, dass auf einer Fahrbahn die Velo und andere zweirädrige Vehikel fahren und auf der anderen Seite die Autos. Und dann macht man es in der Parallelstrasse genau umgekehrt. Dann hat man nämlich jede Strasse zugänglich für alle Vehikel, aber man hat in Sachen Verkehrssicherheit, in Sachen Fluss, gewinnt man eigentlich dazu. Also das finde ich spannende Modelle und ich finde, so etwas könnte man durchaus auch prüfen in Basel.
Dankeschön, dann gebe ich die Frage noch weiter.
Ja, also wenn jetzt gerade konkret Tramli angesprochen sind, das ist tatsächlich etwas, was uns beschäftigt. Es sind einfach zu viele, die 7 Tramlinien dort Innenstadt vor allem, sind zu viele, oder? Es verlangsamt den öffentlichen Verkehr. Wir sehen einfach Folgendes, es hätten gerne alle schnelle Tramli. Aber wenn es dann darum geht, Haltestellen vor dem eigenen Arbeitsplatz oder vor dem eigenen Wohnhaus abzubauen, dann ist man dagegen. Wir haben schon 2 Versuche gemacht, Haltestellen aufzuheben. Und es ist tatsächlich so weit gegangen, dass der Widerstand der Bevölkerung vor Ort so gross war, dass wir es wieder haben müssen ändern. Also ich glaube, einzelne Haltestellen aufheben ist sehr schwierig. Ich glaube, wir müssen auch immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht von uns selber ausgehen. Ich habe 2 gesunde Beine. Ich kann auch 500 Meter laufen bis zur nächsten Station. Und es sind einfach schon Menschen, die sind nicht so gut zu Fuß. Und es gibt auch Forderungen vom Parlament, beispielsweise beispielsweise, die sagen, ich habe jetzt den Radius nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, es sind 300 Meter, die sagen, jede Wohnung darf maximal 300 Meter haben bis zur nächsten Tram- oder Busstation. Das wäre in Baselland undenkbar, oder? Das ist auch viel weniger dicht besiedelt. Und das Zweite, was wir manchmal machen müssen, bei der Güterstrasse sind wir jetzt am Prüfen, ob man allenfalls eine Haltestelle aufheben kann, wenn es dann dazu führt, dass zur Stosszeit doppelt so viele Leute an einer Stelle einsteigen müssen, hat man überhaupt nichts gewonnen. Von dem her, ich befürchte, es tönt einmal ein bisschen gut, heben doch einfach ein paar Haltestellen auf, dann sind wir doppelt so schnell. Aber die dann betroffen sind mit ihrer eigenen Haltestelle, die dann länger laufen müssen, ich glaube, das ist schwierig. Und eben, wir müssen an die Leute denken, die wirklich gar nicht so gut zu Fuß sind. Aber wir sind dran, mit diesen Projekten auch Margrethenverbindung, Clara Graben. Die Margrethenverbindung wird man 11 Minuten sparen. 11 Minuten, wenn man nicht den ganzen Kehr muss machen durch die Stadt durch, sondern direkt auf Margrethenbrücke und Clara Graben, Petersgraben, das würde eine Verschnellerung geben. Aber ich bin gespannt, wie die Projekte auch in der Bevölkerung ankommen. Ich erlebe die Bevölkerung im Moment schon auch eher als tramkritisch und das wird sicher noch eine längere politische Auseinandersetzung, das glaube ich auch.
Darf ich da noch einhocken? Weil das ist noch spannend, Tramli. Ist das richtig? Wir haben es im Vorgespräch noch besprochen. Ihr seid beide Anhänger von der neuen Tramlinie Petersgraben. Möchtet ihr gerne noch mal eine Schneise ziehen und beim Clara Graben auch? Ist das korrekt, Frau Wieland? Sie unterstützen das auch?
Ist korrekt. Ja, ich sehe vor allem den Benefit an der Entlastung von der Kernzonen, also am Marktplatz. Ich finde, das ist viel zu trampelt dort. Man kann aus dem Marktplatz auch gar nichts irgendwie Schönes oder Gescheites machen mit Almendbestuhlung, weil es einfach dauernd irgendwie die Tramwand vor einem durchsaust. Und ich denke, gerade im Hinblick darauf, dass das Unispital wirklich massiv ausgebaut werden sollte, fände ich es nicht falsch, wenn dort jetzt am Tramzubringer wäre. Zur Entlastung von der Innenstadt. Am liebsten hätte ich eigentlich überhaupt keine quietschende Tram in der Innenstadt.
Aber jetzt wollen Sie noch mehr dort durchziehen, mit quietschende, riesige Gefährte, dort die Strassen aufreissen, noch mehr Baustellen. Warum sind ihr beide so Freunde von dem? Das würde mich interessieren. Sind wir ja einig?
Ich stelle eine Gegenfrage. Wann hat man eigentlich aufgehört, Fan zu sein und stolz zu sein auf Tramli? Oder Tramli ist doch einmal so eine Sache, so ein Identifikationsmittel. Und manchmal macht es mir im Fall wirklich weh. Und geschwind eine kleine Blüte. Wir sind heute Morgen sind wir in Winterthur gewesen, weil wir dort Stadtentwicklungssachen sind, anschauen. Und dann erzählt uns dort jemand aus der Stadtentwicklung, wissen Sie, wir überlegen uns, in Winterthur Tramli einzufeiern. Weil das Problem ist, wir kriegen all die Studierenden, die am Morgen mit dem Zug ankommen, mit dem Bus nicht weg vom Bahnhof. Das ist zu viel. Okay. Also sie überlegen sich, Tramli zu installieren, ja, weil sie wissen...
Ja, das sind Winterthur, da weiss ich nicht genau, was die überlegen. Aber darf ich ganz kurz ins Publikum fragen? Kurz, spontan eine Abstimmung. Wer fände es gut, wenn man beim Clara Graben und beim Petersgraben noch neue Tramlinien reinziehen? Gut, sind viele GLP-Leute da, das ist jetzt ein gemein.
Aber Herr Keller, Sie stellen doch die falsche.
Sie stellen ja, doch. Im Podcast sieht man jetzt nicht, aber ich würde sagen, bei 50-50, nein.
Sie stellen.
Deutliche Zustimmung.
Sie stellen okay. Aus meiner Sicht die falsche Frage. Sie müssen doch nicht fragen, ob man Infrastruktur will. Die Frage ist, will man schneller
sein? Nein, es geht um die Akzeptanz.
Will man die Innenstadt entlasten? Die Infrastruktur selber, und da kommen wir zu einem Problem, wo ich echt immer wieder froh bin, wenn ich es ansprechen kann. Wir haben echt ein Problem, dass wir heute häufig nur für die eigene Generation denken. Weil wenn wir in 20 Jahren 20'000 mehr Menschen da sind, die hier wohnen, und Tausende mehr, die arbeiten, das schaffen wir nicht mit den Autos. Das heisst, wir müssen Tramli haben, um die Leute von A nach B zu bringen. Das heisst, die Frage ist eigentlich nicht, müssen wir dort ein paar Gleise legen, sondern was bedeutet es für die nächste Generation, wenn wir die haben?
Gut, ich muss ja nicht gewählt werden, darum sage ich jetzt auch nichts mehr. Möchten Sie noch etwas ergänzen? Sonst, ja, gut. Dann würde ich gerne noch mal fragen. Ja, da gibt es noch weitere Fragen. Sehr gut. Dann geben wir doch das Wort hier gerade weiter.
Mein Name ist Matthias Heinberg, ich frage an Esther Keller. Ich fühle mich ein bisschen so in Sachen Lebensqualität ein bisschen eingeschränkt mittlerweile mit all den Baustellen, die wir haben. Fast jede Strasse ist aufgerissen. Ich habe das Gefühl, wir können viel besser koordinieren zwischen BDI, BVB, IWB. Wir müssen besser koordinieren. Und auch noch der zweite Aspekt jetzt mit den Parkplätzen, die wir hier aufheben. Das generiert doch mehr Verkehr. Da müssen die Leute noch länger suchen. Ich wohne hier im Neubadquartier, da sind viele Parkplätze aufgehoben worden. Das ist echt mühsam. Ist das wirklich die Lösung, Parkplätze aufzulösen? Und noch mehr Baustellen zu haben, könnten Sie da nicht besser koordinieren und auch so denken, dass schnellerer Verkehrsfluss auch damit, ja, oder mehr Verkehrsfluss da wäre, wenn wir die Parkplätze behalten würden, die wir heute noch haben?
Danke, ja, gute Frage. Also A, ich finde Baustellen auch eine Belastung und es wird nicht weniger über die nächsten 13 Jahre. Wir haben wirklich einen sehr, sehr, sehr ambitionierten Fahrplan vom Parlament bekommen mit der Fernwärme. Und das zu Recht, weil es geht eben darum, Klimaziel zu erreichen. Aber der Fernwärme-Baustellenplan ist sehr ambitioniert und ich habe schon vor 2 Jahren gesagt, es gibt ein Drittel mehr Baustellen als das, was wir uns gewohnt sind bisher. Es ist wahnsinnig viel. Wir sind noch nicht ganz beim vollen Level im Moment. Das ist eine Riesenbelastung. Wir haben jetzt beim Parlament 50 Millionen Franken beantragt, um einerseits zu koordinieren und zum Zweiten, und das ist übrigens auch der Grund, wieso ich auch ein bisschen schweren Herzens, aber gegen die Stadtklimainitiative war, weil die einfach on top zu den Baustellen, die wir eh noch haben, dermassen viel Begrünung und Umwidmung gefordert hat. Das hat, ganz ehrlich, das hat zum, also aus meiner Sicht hat das wirklich fast zu einem Verkehrskollaps Basel geführt. Darum bin ich dort dagegen gewesen, aber ich glaube, wir müssen die Gelegenheit ja schon nutzen. Ich bin überzeugt, dass ganz viele in ihrem Quartier unglücklicher sind, wenn wir die Strasse aufreissen, Fernwärme reinlegen, zumachen und es sieht wieder gleich aus wie vorher. Und zu den Parkplätzen vielleicht noch, das ist eben etwas, was ich gesagt habe, es ist mir absolut bewusst, dass das eine Herausforderung ist und darum haben wir Parkkartengebühren eben entschieden, sie gegen offen anzupassen, weil vor ein paar Jahren, als wir es gemacht haben, ist wirklich die Nachfrage um 10% gesunken. Ob die Leute nachher die Tiefgaragen sind, gehen parkieren, weil die Preisdifferenzen nicht mehr so gross waren, oder ob sie entschieden haben, ich brauche kein eigenes Auto, ich steige jetzt auf Sharing um, das wissen wir nicht. Aber es hat doch einen markanten Effekt gehabt. Wo man schauen müssen, ein Satz, dann höre ich wirklich auf. Ja. Wo ich wirklich schauen muss, ist im Moment noch nicht glücklich bin ich mit der Unterscheidung. Also ich finde das Gewerbe. Mit irgendwie schauen, dass die Handwerker noch zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Und sei das mit mehr geilen Parkplätzen oder etwas, also dort müssen wir noch schauen, dass die nicht noch hat im Quartier rumkurven.
Dankeschön. Jetzt haben wir noch mal eine Frage aus dem Publikum. Wir sind fast durch. Dann haben wir noch 2 Fragen. Sie sind zuerst gesagt. Ah, eine wichtige Frage, Parkplatz. Also, dann... Entschuldigung.
Gut, Eva, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wir reden jetzt alle so, als ob es klar ist, dass du das Baudepartement übernimmst. Aber es gibt ja eigentlich 6 Departemente noch daneben. Welches Departement würde dich inhaltlich am meisten interessieren? Und welches siehst du und deine Partei politisch am wichtigsten zum Übernehmen?
Das ist eine hervorragende Frage. Ja, das ist richtig. Ich habe nämlich gemerkt, dass du gehst und hast mir am Anfang gesagt, ich gehe jetzt auf das B-Baudepartement vor. Aber das ist eigentlich gar nicht so, dass das der Fall ist. Eben generell, ich stelle mich zur Verfügung stellen als Regierungsratskandidatin, aber ich bin nicht eingefleischt jetzt auf ein bestimmtes Departement, auf keinen Fall. Ich würde mich auch in anderen Departementen wohlfühlen und fände es eine Herausforderung. Ist ganz eine gute Frage, David, wo das Partei strategisch vielleicht am gescheitsten wäre. Natürlich wäre Partei strategisch wäre wahrscheinlich ein bisschen anders als bei dir jetzt. Von dem her ist natürlich das BVD nicht uninteressant, das stimmt.
Danke schon mal. Ja, da haben wir noch mal eine Frage. Sehr gerne. Ist es in Ordnung, wenn das unsere letzte Frage ist? Gut.
Die Frage ist sehr ähnlich. Ich hätte nämlich eine ähnliche Frage an beide stellen. Also, liebe beide, Eva und Esther, wenn ihr jetzt beide gewählt würdet, das Baudepartement wärst du besetzt oder jemand anderes? Du hast jetzt froh beantwortet, was fändest denn du als interessantes Departement?
Das gebe ich nicht an. Das gebe ich nicht an. Da haben mich so viele Leute vor einem halben Jahr gefragt, haben gefunden, Esther, wieso nicht das Präsidialdepartement? Jetzt ist es freigegangen, geh doch ins Präsidialdepartement, mach dort ein bisschen Repräsentation und Kultur. Sorry, das ist jetzt nicht so gemeint, aber so habe ich die Frage wirklich bekommen. Und ich habe immer zurückgeschaut und gesagt, ich gebe doch nicht freiwillig das Spannendste, das Vielseitigste. Und also in diesem Departement fängt es wirklich immer. Und wo braucht es mehr Kommunikation als dort? Also das gebe ich nicht kampflos auf.
Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier im Wahlduell auf Prime News euch zur Verfügung zu stellen, sich den Fragen zu stellen und dem Publikum Auskunft zu geben. Weiterhin euch beiden einen guten Wahlkampf. Wir sind sehr gespannt, wie der Wahlkampf weitergeht. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Vielen Dank, sind ihr heute gekommen. Und Dankeschön für die tolle Runde. Das war es vom Wahlduell mit Esther Kell und Eva Biland. Ihr könnt weitere Wahlpodcasts auf Prime News hören. Abonniert doch kostenlos den Kanal. Selbstverständlich könnt ihr auch ein Abo machen. Alle hier im Saal haben schon ein Abo bei Prime News. Kostet 59 Franken, unterstützt den Lokaljournalismus. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Ich wünsche allen weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiederhören.
Wahlkampf auf Prime News. Wen brauchen wir in der Basler Regierung? Bei uns kämpfen neue und bisherige im Podcast-Duell um ihre Stimme.